Ja, wir haben heute einen ungewöhnlichen Text, in Josua 12, den lese ich sofort vor. Aber es ist ein Text, eine Botschaft, die uns sehr auf Gott auch ausrichten soll. Angesichts auch der doch heftigen Nachrichten, die jetzt gekommen sind von Leuten, die krank sind oder heimgegangen sind. Ja, sehr, sehr passend meines Erachtens. Ich lese aus Josua Kapitel 12. Dies sind die Könige des Landes, welche die Israeliten besiegt und deren Land sie in Besitz genommen haben. Im Ostjordanlande die Gebiete vom Fluss Arnon an bis zum Hermongebirge, nebst der ganzen Steppe. Ich habe hier eine Karte. Die vielleicht was wiedererkennen. Nebst der ganzen Steppe östlich vom Jordan. Sihon, der König der Amoriter, der in Hesbon seinen Sitz hatte. Er herrschte von Aroer an, das am Ufer des Flusses Arnon liegt, und zwar von der Mitte des Flusstals an und über die Hälfte von Gilead bis zum Fluss Jabbok, der Grenze der Ammoniter. Und über das Jordantal bis an die Ostseite des Sees Genezareth und bis an die Ostseite des Meeres der Steppe, des Salzsees. So dann das Gebiet Ochs, des Königs von Basan, der zu den Überresten der Rephaiter gehörte und in Astaroth und Edrei seinen Sitz hatte. Er herrschte über das Hermongebirge, über Salcha und ganz Basan bis an die Grenze der Gesuriter und Makatiter und über die Hälfte von Gilead bis an das Gebiet Sihons, des Königs von Hesbon. Mose, der Knecht des Herrn, und die Israeliten hatten sie besiegt. Und Mose, der Knecht des Herrn, hatte ihr Gebiet den beiden Stämmen Ruben und Gad und dem halben Stamm Manasse zum Besitz gegeben. Also das ist jetzt der Osten, im Osten vom Jordan. Und jetzt kommen wir zum Westen. Ja, das ist die Geschichte, die wir jetzt in Josua betrachtet haben, ist die Einnahme des Westens. Vers 7. Dies sind die Könige des Landes, welche Josua und die Israeliten im Westjordanlande besiegt haben. Von Baal-Gad im Libanontal an, bis zu dem kahlen Gebirge, das nach Seir hin ansteigt, und deren Land Josua den israelitischen Stämmen zum Besitz überwies, jedem Stamme einen Teil. Im Berglande, wie in der Niederung und im Jordantal, an den Bergabhängen, wie in der Wüste und im Südlande, die Gebiete der Hethiter, der Amoriter, Kananäer, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Der König von Jericho war einer, der König von Ai, das seitwärts von Bethel liegt, einer, der König von Jerusalem einer, der König von Hebron einer, der König von Jarmut einer, der König von Lachis einer, der König von Eglon einer, der König von Gesa einer, der König von Debir einer, der König von Geda einer, der König von Horma einer, der König von Arad einer, der König von Libna einer, der König von Adulam einer, der König von Makeda einer, der König von Bethel einer, der König von Tapua einer, der König von Hepha einer, der König von Afek einer, der König von Saron einer, der König von Madon einer, der König von Hazor einer, der König von Simron Meron einer, der König von Aksaf einer, der König von Tanach einer, der König von Megiddo einer, der König von Kedes einer, der König von Jokneam und Kamel einer, der König von Dor in dem Hügellande von Dor einer, der König von Goyim im Gilgal einer, der König von Tirsa einer. Wie viele waren es insgesamt jetzt? 31, habt ihr mitgezählt, ne? Nee, nächster steht da, ja. Im Ganzen waren es 31 Könige. 31 Könige. Ich würde noch gern beten, bevor wir jetzt die Botschaft uns anschauen. Danke, Vater, dass wir diesen Text auch haben, dass wir dein Wort haben, das mächtig ist zu wirken. Bitte segne es auch an unsere Herzen, Herr. Amen. Ja, das ist jetzt ein Kapitel, das man in seiner Bibellese, so man in einem Jahr die Bibel durchgeht, so boom, ganz schnell durch und vielleicht gar nicht lesen. Das wird so in die Kategorie Geschlechtsregister gepackt vielleicht, ja. Da ist jetzt nichts drin unbedingt, was man sich einrahmen würde und an die Wand hängen zu Hause. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, was machst du denn da? Wahrscheinlich fasst es am besten eine Predigt 11 und 12 zusammen oder 12 und noch danach die Kapitel oder irgendwas. Aber es ist ein Text, der viel zu sagen hat. Und allein schon aus dieser Tatsache heraus von, ja, was bringt das denn, sind wir schon bei der richtigen Frage, warum ist so ein Kapitel in der Bibel? Um das jetzt einzuordnen, geschichtlich in den Hintergrund des Buches. Wir haben jetzt in den ersten 11 Kapiteln die ganze Erzählung eigentlich jetzt abgeschlossen. Also da passiert jetzt nicht mehr viel. Die Einnahme des Landes ist soweit abgeschlossen. Wir haben letzte Woche den letzten Erzähltext eigentlich gehabt. Am Ende des Buches kommt noch einmal eine Rede von Josua, eine kurze Handlung, aber nicht mehr viel. Das eigentliche Ziel von Josua, von dem Buch, ist also hier schon abgeschlossen. Es geht dann noch weiter in den nächsten Kapiteln von 13 bis 22, um wie das Land dann tatsächlich unter den Stämmen aufgeteilt wird. Aber dann ist, wie gesagt, noch ein kurzer Erzählteil, Reden von Josua und ein Abschluss des Buches und Übergang zum nächsten Buch. Also warum nimmt sich der Autor die Zeit, hier nochmal kurz eine Liste aufzuführen von Dingen, von Städten und Königen und so ausführlich und so detailliert aufzulisten, was passiert ist, welche Gebiete sie eingenommen haben, welche Könige sie besiegt haben? Das ist, was wir uns heute anschauen wollen. Wir haben gesehen, im Ende vom letzten Kapitel, ja, 11, Vers 21, Josua kam zu jener Zeit und rottete die Enakiter aus von dem Bergland, von Hebron, von Debir, von Anab, von dem ganzen Berglande Judas und dem ganzen Bergland Israels. Und Josua verstreckte den Bann an ihnen samt ihren Städten. Also er hat es erlebt, wie er als Spion eingegangen ist in Kanaan, wie er die Riesen gesehen hatte. Und jetzt hat er erlebt, wie er sie besiegt hat. Das ist also jetzt der Abschluss von diesem Erzählteil. Und ich habe hier drei Punkte, warum jetzt hier so ein Einschub, könnte man sagen, kommt. Kapitel 11, Zeit genommen wird, zu überlegen, was hat Gott getan? Und das ist einmal, da habe ich drei Gründe, es fördert und unterstreicht die Einheit in Gottes Volk. Zweitens, es beziffert den Segen Gottes und es schürt unsere Erwartung des zukünftigen Sieges Gottes. Also der erste Punkt. Es fördert die Einheit in Gottes Volk. Das Kapitel hier, Kapitel 12, beginnt mit einer Zusammenfassung des Landes, welches sie im Osten eingenommen haben, ja? Welches sie unter Mose eingenommen hatten, also wie gesagt, hier in dieser Seite, ja? Das ist das ganze Land, das Mose eingenommen hatte, welches er verteilt hat. Das Volk Israel lebt also durch einen Fluss getrennt. Israel durchzieht eben dieser eine Fluss. Einige Stämme wohnen dann im Osten und die meisten wohnen dann im Westen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin ja in Höxter aufgewachsen, aus Westfalen. Das ist ganz an der Grenze zu Niedersachsen. Und Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind ja bekanntlich getrennt durch einen Fluss, durch die Weser. Und an sich läuft da also die ganze Grenze von den zwei Bundesländern. Aber es gibt ein Dorf, das gehört zu Höxter, ist aber auf der anderen Seite des Flusses. Und ihr könnt euch vorstellen, was das in der Schule dann bedeutet hat. Ne? Das waren dann immer die, die kommen von der anderen Seite. Ne? Die waren nicht ganz in Ordnung und die gehörten nicht wirklich zu Höxter. Ne? Die waren auf der anderen Seite des Flusses. Das ist jetzt vielleicht nur so ein bisschen lustig. Ich weiß, mein Vater hat immer davon gesprochen, die aus Olpe kommen. Ne? Die wohnen auf der anderen Seite vom Tunnel oder so, hat er immer gesagt. Also ne? so kleine geografische Trennlinien, die sorgen dann unter einem vielleicht auch für lustige Sprüche oder so. Aber hier besteht eine ernste Gefahr. Es ist nicht nur so ein bisschen, ach naja, die sind halt auf der anderen Seite, wir sind halt hier, sondern es besteht die echte Gefahr, dass sich eine Grenze bildet innerhalb des Volkes Gottes. Flüsse bilden nämlich Grenzen. Und so ist es aber Israel jetzt die Gefahr, dass sie durch diese geografische Trennung nicht einfach geografisch getrennt sind, also da, wo sie sind, sondern dass sie Zwietracht und Entfremdung unter sich haben. Und diese Sorge hatte Mose bereits, als er das Land im Osten diesen drei Stämmen gegeben hat, oder den zweieinhalb Stämmen. Wenn ihr mal 4. Mose 32 aufschlagen würdet, da sehen wir, wie das damals abgelaufen ist. Da haben sie dieses Land also eingenommen und diese drei Stämme, die haben sehr viele Herden und sagen, hier an der Ostseite, da sind viele Steppen, da ist weites Land, hier können wir eigentlich gut leben, wir würden gerne hier bleiben, auf der Ostseite des Flusses. Wenn wir uns das anschauen, 4. Mose 32, ab Vers 7. Warum, und Mose antwortet ihnen jetzt, ja, also er sagt, okay, hier kommt diese Bitte an mich, gib mir doch dieses Land im Osten. Und Mose sagt Folgendes, warum wollt ihr denn das Herz der Kinder Israels abspenstig machen, dass sie nicht hinüberziehen in das Land, das ihnen der Herr gegeben hat? So machten es auch eure Väter, als ich sie von Kadesh Barnea aussandte, das Land auszusehen. Sie kamen herauf bis zum Tal Ischkol und sahen das Land, aber sie machten das Herz der Kinder Israels abspenstig, sodass sie nicht in das Land ziehen wollten, das ihnen der Herr gegeben hatte. Und der Zorn des Herrn entbrannte zu jener Zeit und er schwor und sprach, fürwahr, die Männer, die aus Ägypten gezogen sind von 20 Jahren an und darüber, sie sollen das Land nicht sehen, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, weil sie mir nicht völlig nachgefolgt sind. Ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenesita und Josua, der Sohn Nuns, denn sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. So entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er ließ sie in der Wüste hin und her ziehen, 40 Jahre lang, bis die ganze Generation aufgerieben war, die Böses getan hatte in den Augen des Herrn. Und siehe, ihr seid anstelle eurer Väter aufgekommen, eine Brut von sündigen Männern. um die Zornglut des Herrn gegen Israel noch größer zu machen. Denn wenn ihr euch von seiner Nachfolge abwendet, so wird er auch sie noch länger in der Wüste lassen und ihr werdet dieses ganze Volk verderben. Also Mose ist alles andere als begeistert von dieser Bitte, dass sie sagen, wir wollen hier im Osten bleiben, wir möchten hier unser Erbe empfangen und nicht rüberziehen über den Jordan. Mose sagt, nein, macht das nicht. Warum? Weil ihr dadurch dafür sorgen könntet, dass die anderen entmutigt werden, ihr Erbe einzunehmen. Sie würden vielleicht stehen bleiben. Sie würden sagen, nee, also wenn die nicht mitgehen, dann gehe ich auch nicht. Ne? Ihr kennt diese Dynamik unter Teenagern vor allem. Ne? Ja, wo sollen wir uns da treffen? Ja, keine Ahnung, wer kommt denn? Ja, kannst du oder kannst du nicht? Ja, wer kommt denn? Ne? Nur wenn der kommt, dann komme ich auch. So ungefähr hat Mose jetzt vor Augen, nee, also wenn die nicht gehen, dann würden sich vielleicht andere auch sagen, nee, dann gehe ich auch nicht. Ich möchte nicht hinüberziehen. Ich möchte nicht Gottes Auftrag ausführen. Er sagt, das ist sogar so schlimm, das ist genau das Gleiche, was diese 10 Spione gemacht haben, als wir das erste Mal Kanaan ausgekundschaftet haben. Die haben nämlich auch das ganze Volk entmutigt, das zu tun, was Gott ihnen aufgegeben hatte. Sie wurden entmutigt, sie wurden davon abgeraten, davon abgehalten, den Segen Gottes zu erfahren in ihrem Leben. Und da sagt Mose, nein, wenn ich euch das Land hier gebe, dann geht das nicht. Letztlich lässt er das deswegen zu, Verse 20 bis 23. Da sprach Mose zu ihnen, also sie haben dann gesagt, also wir machen das so, wir lassen unsere Frauen hier, wir lassen unsere Kinder hier, wir lassen unsere Herden hier, aber alle Männer, die kämpfen können, wir ziehen mit hinüber und unterstützen unsere Brüder. Ne? Wir haben es in Josua 1 auch gesehen, also die Erfüllung dieses Versprechens wird da auch berichtet, dass sie dann tatsächlich mitgezogen sind. Sie sagen, wir ziehen dann mit hinüber. In Vers 20, da sprach Mose zu ihnen, wenn ihr das tun wollt, dass ihr euch vor dem Herrn zum Kampf rüstet, so zieht, wer unter euch gerüstet ist, über den Jordan vor dem Herrn, bis er seine Feinde vor seinem Angesicht vertrieben hat. Wenn dann das Land vor dem Herrn unterworfen ist, dann erst sollt ihr umkehren. So werdet ihr vor dem Herrn und vor Israel unschuldig sein und dieses Land soll euer Besitztum werden vor dem Herrn. Wenn ihr aber nicht so handelt, siehe, so habt ihr euch an dem Herrn versündigt und ihr werdet erfahren, dass eure Sünde euch finden wird. Das bedeutet, dass es Konsequenzen geben wird. Ihr könnt nicht einfach davonkommen, wenn ihr euer Wort brecht in dieser Sache. Also es ist nicht einfach nur eine Idee von, naja, da ist halt so eine Grenze drin, sondern Mose sagt, es besteht durch diese Grenze die echte Gefahr, dass ihr nicht mehr das Volk Gottes unterstützt, sondern dass ihr im Gegenteil das Volk Gottes davon abhaltet, das zu tun, wozu sie berufen sind. Und er sagt, das ist Sünde gegen Gott. Und auch später, am Ende von Josua, werden wir das sehen, Kapitel 22, steht wieder diese Gefahr der Entzweiung der Stämme. Josua 22, ab Vers 10, da sehen wir, dass eben diese 2,5 Stämme, die ihre Gebiete im Osten bekommen haben, entlassen werden. Sie dürfen nach Hause jetzt, zurück zu ihrem Land. Und sie ziehen dorthin und sie bauen dort ein Altar. Und die Stämme, die im Westen geblieben sind, sie deuten das als ein Altar zu einem Götzen. Sie denken, das ist jetzt ihr Zeichen, dass sie sich absetzen von uns, dass sie jetzt einem anderen Gott nachfolgen wollen. Und in Vers 10, Kapitel 22, ab Vers 10. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse, also das sind die 2,5, die im Osten leben, sie bauten dort einen Altar, dort am Jordan, einen großen, weithin sichtbaren Altar. Die Söhne Israels hörten sagen, siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan, in der Gegend am Jordan, jenseits der Söhne Israels. Als nun die Söhne Israels dies hörten, da versammelten sie sich, die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead. Also sie schicken dann dort welche hin, die dann verhandeln sollen. Also sie sind bereit, im Krieg zu ziehen, weil sie sagen, diese Leute wollen sich absetzen. Sie werden sich absetzen von uns, ja, aber vor allen Dingen von Gott. Es ging nicht darum, na, wir sind dann halt ein schwaches Land, wir sind dann ein gespaltenes Land, wir sind dann nicht mehr da, sondern sie sagen in Vers 16, geht es darum, dass sie sagen, wenn ihr euch absetzt, dann werdet ihr den Fluch Gottes über uns ziehen. Ihr wisst doch, wie das ist, wenn Gottes Volk Untreue gegen Gott übt, dann wird das ganze Volk in Mitleidenschaft gezogen. Und sie bringen das Beispiel von Achan. Sie sagen, da war ein Mann, der untreu gegen Gott gehandelt hat. Und wir haben als ganzes Volk darunter gelitten, unter den Konsequenzen seiner Sünde. Wenn ihr euch also jetzt abwendet von Gott, dann werden wir alle ein Problem haben. Also haben sie wieder diese Gefahr von, hey, diese Leute, die dort sind und wir, die wir hier sind, wir müssen als ein Volk Gott dienen. Was die dort drüben machen, ist nicht egal, sondern wir gehören zusammen. Wir müssen zusammen Gott dienen. So, letztendlich ist dieser Altar, um die Geschichte jetzt hier nur zu einem guten Ende zu führen, dieser Altar war im Gegenteil dazu aufgebaut worden, damit die Kinder von denen, die im Osten leben, nicht vergessen, dass sie zu Israel gehören. So als Zeichen, dass sie immer wieder daran denken, wir wohnen vielleicht hier im Osten des Flusses, aber wir gehören eigentlich da drüben hin. Unser Gott, der steht da drüben, ne? Im Osten und Westen ist ganz gut in Deutschland. Also die im Osten sind, die gehören trotzdem dazu, ja? Die gehören trotzdem dazu. Und daran sollten sie sich erinnern. Also hier in Kapitel 12, wenn in den ersten 6 Versen die Rede ist von den Ländern, die im Osten eingenommen wurden, die unter Mose eingenommen wurden, und dann ab Vers 7 davon die Rede ist, welche Länder unter Josua eingenommen wurden im Westen, dann ist das eine Erinnerung für den Leser, ihr seid ein Volk. Das ist nicht so ein Teilvolk, das dort drüben ist und dann so ein Teilvolk, was hier ist, sondern ihr gehört alle zusammen. Die Länder, die unter Mose eingenommen wurden im Osten, die Länder, die unter Josua eingenommen wurden im Westen, die machen eine Nation aus, die Gott dienen soll. Ob das jetzt geografisch getrennt ist, ob das durch Zeit getrennt ist. Wir sehen nämlich auch, dass Mose ja zu einer Generation gehört hat. Auf der anderen Seite Josua zu der nächsten Generation gehört hat. Oder die nächste Generation in das Land eingeführt hat, ja. Also Trennungen können auf verschiedenen Weisen entstehen. Das ist eine Erinnerung, nein, ihr seid ein Volk. Ihr seid vielleicht durch einen Fluss getrennt, aber ihr seid eine Einheit. Und ihr seid vielleicht durch die zeitliche Zuteilung eures Landes getrennt, aber ihr seid eine echte Einheit. Und es enthält auch eine Erinnerung an das Vorherige. Damals habt ihr euer Erbe bekommen und ihr habt versprochen, ihr würdet mit ihnen mitziehen. Und ihr habt es getan. Und Gott hat euch den Segen gegeben und ihr habt das ganze Land eingenommen. Ihr habt diese Gefahr, dass ihr die Brüder entmutigt, nicht verwirklicht, sondern ihr seid mitgekommen. Wir als Nachfolger Jesu, wir sind auch ein Volk. Wir gehören alle zusammen. Manche von uns, wir wohnen ganz nah nebeneinander, kann man die Häuser beobachten und was so in der Küche gemacht wird und so. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gehört, was bei Pez so läuft. So nah wohnen manche beieinander. Andere wohnen weiter weg. Waldbröl und Hagen und so weiter. Andere wohnen weiter weg. Und trotzdem gehören wir zu einem Volk. Wir sind eine Ortsgemeinde, die zusammengehört. Es gab aber keine Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo es so überflüssig wäre, seine Kämpfe im Alltag allein zu kämpfen. Wir haben alle unsere Kleingeräte, mit denen wir eigentlich doch immer verbunden sind, ja? Wir könnten täglich miteinander in Kontakt stehen und unser Leben teilen. Trotzdem kämpfen wir alleine oft, ja? So eine kurze Nachricht, die braucht nicht viel Zeit. Die braucht nicht viel Zeit für mich zu schreiben, die braucht nicht viel Zeit für den anderen zu lesen. Aber ein kurzer Kontakt, einfach zu sagen, hey, ich habe heute für dich gebetet, ich weiß, du hast am Sonntag gebeten, dass wir für dieses und jenes Anliegen beten. Ich habe das heute gemacht. Dieser Vers kam mir in den Sinn als Ermutigung für dich. Hab einen schönen Tag. Solche Kleinigkeiten sind nicht sehr kostspielig für einen selber, aber sie können so viel auswirken. Nur das Wissen, dass jemand da ist, der auch vor Gott ringt um die gleichen Sachen, für die ich ringe, das kann mir im Alltag helfen, etwas zu tun. Und das gibt so viele andere weitere Wege. Und innerhalb der Familie auch. Ja, einfach meinen Geschwistern, meinen Eltern, meinen Kindern einfach zu sagen, hey, ich weiß, du hast damit Probleme, ich habe heute für dich gebetet, wie geht's dir damit? Das ist nicht sehr kompliziert, es muss nicht lang sein, aber man kann auch schon, wenn man klein ist oder auch schon, wenn man groß ist, den Kleinen auch helfen, daran zu denken, dass Gott der Mittelpunkt ist und dass sie auch zu Gottes Volk dazugehören, dass sie nicht eine zweite Klasse Christen sind, weil sie noch klein sind oder weil sie nur Teenies sind oder nur Jugend sind, dass man irgendwann dann hinkommt, dass man ein echter Christ wird. Sondern es sind alle, die wir hier sind, die wir Gottes Kinder sind, wir gehören zu seinem Volk und wir sind ein Volk. Und wir können so viel tun. Und die Frage, die wir uns dann stellen sollten, ist, was tue ich dafür, dass die Einheit mit meinen Geschwistern aufrechterhalten und gefördert wird? Die Bibel beschreibt es so, dass Gott durch das, was er getan hat, durch die Vergebung des Einzelnen, hat er Einheit geschaffen. Er hat uns eins gemacht. Und unsere Aufgabe ist, das nicht kaputt zu machen. Gott hat es gemacht. Er hat uns das geschenkt. Und auf Grundlage der Rechtfertigung, wir haben alle die gleiche Sünde, das gleiche Sündenproblem gehabt. Wir haben alle die gleiche Gerechtigkeit von Jesus gebraucht. Wir haben alle die gleiche Vergebung gebraucht. Und jetzt sind wir alle zusammen und das ist unsere Einheit. Auf dieser Grundlage können wir eine Einheit bilden. In dieser Wahrheit. Und alles, was uns dann noch trennt, darüber müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen. Was tue ich, damit diese Zwietracht nicht entsteht, damit Misstrauen nicht entsteht? Beste Weg, das zu tun, ist, wenn wir einander ausweichen. Wenn es Leute gibt in der Gemeinde, wo du sagst, da mache ich immer einen Bogen drum, wenn der kommt. Er redet immer so lange, er erzählt immer das Gleiche. Ich weiß nicht, was es bei euch ist. Reicht vielleicht mir aus, ja, ich weiß nicht. Aber diese Dinge sollten wir uns mal die Frage stellen, was tue ich, damit die Einheit gefördert wird, damit sie aufrechterhalten wird, damit wir nicht unsere kleinen Leben so getrennt voneinander leben, sondern dass wir zusammen sind, dass wir nicht einfach sagen, ja, wir sind einheitlich, wir sind eine Einheit und wir sollten alles zusammentun und wir sollten ein Leben führen, das miteinander, ja, das stimmt, da sind wir alle voll dafür, das schreiben wir uns auf die Fahnen. Aber das passiert nicht einfach so, wenn man das sagt. Sondern man muss sich die Woche über Gedanken machen, wie kann ich dafür sorgen, dass das passiert? Vielleicht, wenn man das gemacht hat, wie kann ich denn sogar noch ein bisschen mehr machen, ne? Die extra Meile mitgehen, ne? Wie kann ich etwas tun, das dafür sorgt, dass mehr Einheit in der Gemeinde ist, dass mehr Gemeinschaft entsteht? Unter der Woche, auch am Sonntag, wie auch immer man das macht, einfach sich darüber Gedanken zu machen. Den anderen richtig zuzuhören, um zu verstehen, was er meint und nicht einfach, damit ich meine Meinung loswerden kann. Die nächste Anwendung ist, bevor ich meine persönliche Meinung oder meine persönliche Ansicht, die ich jetzt von der Bibel ja nicht jedem Christen vorschreiben kann, äußere und dadurch Zwietracht bringe, sollte ich mir Gedanken darüber machen, welche ernsten Worte auch Mose hier gesprochen hat, über die Zwietracht in Gottes Volk zu sehen. Er sagt, wenn ihr dafür sorgt, dass die anderen entmutigt werden in ihrem Glaubensleben, wenn du davon andere abhältst, Gottes Segen und Verheißungen in ihrem Leben zu beanspruchen, dann ist das eine Sünde. Das ist nicht einfach schlechtes Timing oder schlechter Stil, sondern das ist eine Sünde vor Gott. Trennungen dazu verursachen, wo wir es nicht tun sollten. Wir sollten also andere ermutigen in ihrem Glaubensleben, nicht entmutigen. So, das ist jetzt die Ortsgemeinde, aber auch außerhalb der Ortsgemeinde, in der Gemeinde um uns herum, wir haben eine ganze Stadt und gerade in Gummersbach haben wir eine Stadt mit vielen Gemeinden, mit vielen Geschwistern. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass man andere Christen auch außerhalb von der Bibelgemeinde Gummersbach trifft in Gummersbach, ne? Das kommt schon mal vor. Und was tun wir da oder tun wir Dinge, die uns unnötig trennen von anderen? Oder sind wir dabei zu sagen, hey, wir wollen auf der Wahrheit gegründet, denn nur so funktioniert Einheit, durch die Wahrheit gegründet eine echte Einheit mit anderen haben? Sehen wir Zwietracht? Ich sage jetzt nicht, wir müssen eine große Gemeinde mit allen haben oder so, aber einfach nur in meinem persönlichen Leben. Wie sorge ich dafür, dass Einheit dort ist, wo sie sein kann, wo sie sein darf? Wo sollte ich Mauern ziehen, wo ich sie vielleicht nicht ziehe? Wo Gottes Wort sagt, nein, das ist eine Trennlinie, die es zu beachten gilt. Und wo sage ich, ich muss hier eine Mauer niederreißen? Ich darf nicht den anderen niedermachen aufgrund von dieser oder jeder Ansicht, die ich habe. Auch in zeitlicher Hinsicht sind wir verbunden, nicht nur mit den Leuten, die jetzt mit uns leben, mit der nächsten Generation. Ist noch nicht so lange, dass ich das sagen kann, nächste Generation. Aber die nächste Generation von Christen, die jetzt aufleben oder denen, die jetzt schon vorhergegangen sind, sondern ich habe diese Woche beispielsweise gelesen einem Treffen von vielen Christen in Holland, von der Dordrechter Synode, so wurde das offiziell genannt, und die haben sich getroffen, um darüber nachzudenken, wie funktioniert Gottes Rettung. Die haben sich lange getroffen und lange und intensiv darüber nachgedacht, und das ist schön zu lesen, aber mir kam dann wirklich dieses Bewusstsein von, die gehören echt zu mir, also ich stehe wirklich auf ihren Schultern. Klar hat man da Meinungsverschiedenheiten auch gehabt mit ihnen, das ist aber nicht die Sache, sondern die Sache ist, ich bin in echter Weise mit den Christen der Jahrtausende verbunden, weil sie alle den gleichen Herrn haben. Genauso wie hier, Mose ist gestorben und heimgegangen, aber die Mission ist dadurch nicht aufgehalten. Josua hat den Staffelstab übernommen. Und auch jetzt, wenn wir hören, dass Leute heimgehen, dass da Lücken entstehen, dann können wir wissen, Gott ist niemals davon aufgehalten worden, dass irgendein Mensch heimgegangen ist, dass er ihn zu sich geholt hat. Er weiß, was er tut. Und er wusste schon von Anfang an, er hat die Tage schon vorher festgelegt, die jeder Mensch leben sollte. Die sollten wir nutzen. Aber Gott ist nicht davon betroffen. Seine Mission hängt nicht von einzelnen Menschen ab, sondern er wird seine Mission vollenden. So wie er es hier angefangen hat in Mose und vollendet hat durch Josua, so können wir auch wissen, die Mission, die Gott vorhat, die wird er auch vollenden. All das jetzt, um die Einheit zu sagen, dass wir doch eigentlich mit den Christen in Nigeria mehr Einheit haben als mit den Atheisten in unserer Straße. Aber leben wir oft so in dem Bewusstsein, dass ich eigentlich viel mehr verbunden sein sollte mit meinen Geschwistern, die überall auf der Welt leiden oder auf der Welt vielleicht auch Gutes erleben, aber ich bin in ernsthafter, echter, reiner Weise mit diesen Menschen verbunden, die zu Jesus gehören, egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben. Das ist die Einheit und das dürfen wir uns nicht klauen lassen. Wir haben die echte Grundlage für echte Einheit in Jesus Christus. Wir kommen alle beim Abendmahl an einen Tisch. Ob du jetzt 12 bist, ob du Paar 40 bist oder 60, welche Hautfarbe du hast, welchen Hintergrund du hast, das spielt alles keine Rolle. auch wenn man aus Olpe kommt. Kann man hier an den Tisch kommen, wenn man zu Jesus Christus gehört? Weil das ist das Entscheidende. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann darfst du zu seiner Gemeinde gehören. Dann musst du und dann tust du auch zu seiner Gemeinde gehören. Also lasst uns diese Einheit im Volk Gottes lieben und schätzen und bewahren und fördern in der ganzen Woche. Wir wollen eine Ermutigung sein in unserem täglichen Kampf. Der Kampf ist nicht nur sonntags. Hier rüstet man sich auf, aber wir können doch während der Woche uns unterstützen im Kampf und so die Einheit untereinander fördern. Der zweite Punkt, warum so ein Text hier, Kapitel 12, uns gegeben ist, ist, weil es den Segen Gottes beziffert, und damit meine ich aufzählen, also im Detail, uns aufzeigt, was Gott getan hat. Diese Textstelle ist also dazu nützlich, zu sehen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, und zwar nicht in groben, allgemeinen Worten, sondern ganz speziell, ganz genau, sehr detailliert. Wir sehen, wie Gott sein Volk gesegnet hat, und zwar in alle Einzelheiten hinein. 400 Jahre vor diesem Text hatte Gott Abraham versprochen, deine Nachkommen werden eines Tages dieses Land besetzen und sie werden es haben und es wird ihr Land sein. Und am Anfang von Josua haben wir gesehen, er hat es Josef versprochen und gesagt, ich werde dieses Land, überall wo ihr hingeht, dort das Land wird euer sein. Ich werde es euch geben zum Erbteil, das sollst du tun. Das hat er versprochen. Und jetzt haben wir hier eine genaue Auflistung von Gott hat es da getan, Gott hat es da getan und Gott hat es da getan. Nicht nur allgemein, und Gott gab ihnen das ganze Land. Hätte ja auch gereicht, dann würden wir ja auch verstehen, ne? Was passiert ist. Also wir würden ja wissen, okay, das ganze Land ist eingenommen, dann wissen wir, was es ist. Aber der nimmt sich die Zeit nicht zu sagen, ja, Gott hat die Verheißung halt erfüllt, sondern genau aufzulisten, wo das wie passiert ist. Kapitel 11, Vers 18 sagt, dass Josua lange Zeit gekämpft hat. Lange Zeit führte Josua Krieg mit allen diesen Königen. Es hat gedauert, es war ein Kampf, es war anstrengend. Aber wir werden jetzt also ermutigt, nach so einem langen Kampf zu sehen, aber guck mal, was es gebracht hat. Guck mal, was Gott erreicht hat durch diesen Kampf. Guck mal, was Gott ihnen gegeben hat. Psalm 16, Vers 6 drückt das so aus. Er sagt, die Messschnüre sind dazu da, um Land abzumessen, um zu wissen, wie groß ein Land ist. Es geht um das Erbe, das er empfängt. Er sagt, die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Also der Psalmist denkt genau drüber nach, in Einzelheiten. Guck dir an, was ich von Gott empfangen habe. Schau dir mein Erbteil an. Also mir sind wahrlich die Messschnüre lieblich gefallen. Das heißt, ich habe ein super Land bekommen. Ich habe ein klasse Erbe von Gott bekommen. Ich habe darüber nachgedacht, über Männer, die Autos lieben. Nein, jetzt nicht so einer, aber ich kenne das immer wieder. Leute, die Autos lieben und die kennen alle Segnungen des Autos in Einzelheiten. Ne? Wie viel PS das hat und Hubraum. Ich kann da nicht viel anfangen mit den Begriffen, aber die gucken sich auch die Kurven an und wie das geschnitten ist und vielleicht die Reifen und so, ich weiß nicht. Sie wissen genau in alle Einzelheiten, was sie auch, ne, wenn sie ein neues Auto haben, ne, wenn man ein neues Auto kauft, dann weißt du genau alle Einzelheiten, und die hörst du dann auch, und sie haben alles genau angeschaut, ne. Und so ist auch hier, wir gucken uns das in alle Einzelheiten an. Anderes Bild vielleicht, ne, wenn es ein super Mittagessen gibt, ich denke da an so Spare Ribs oder Chicken Wings, ja. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich bin einer, ich knabber dann da über, wenn da über noch irgendwo noch ein bisschen Fleisch ist, dann knabber ich da auch noch dran und über, ich will mir nichts entgehen lassen von diesem klasse Fleisch, ja. Vielleicht bist du eher so ein Nachtischtyp und es gibt dann so ein Glas von Schokopudding. Du kannst nicht aufhören, du bist immer weiter mit dem Löffel und kratzt da noch das letzte bisschen Schoko raus. Oder bei Nutella-Gläsern, ne, gibt's ja extra diese Schaber, dass man auch ja kein bisschen Nutella zurücklässt, ja, dass das alles auch gerettet wird und nichts da in den Glaskasten landet am Ende. Und so kosten wir aus, was wir lieben. Wir schauen es uns in Details an. Wir lieben es, und zwar in alle Einzelheiten. Wir sagen nicht einfach grob, ja, ich mag Nutella, sondern wir gehen richtig rein in die Nutella. Wir schauen uns das an, wir klatschen uns das überall drauf. In alle Kombinationen. Gibt's alles, ja? Wir wissen, wir kosten es aus und wir lieben es. Und so nimmt sich hier jetzt der Autor Zeit zu sagen, hey, schaut es euch genau an. Und die ersten Leser hiervon, sie kannten die Städte, sie wussten, wie sie ausgesehen haben, sie wussten, wer da gelebt hatte, sie wussten genau, um was für Gebiete es sich handelte. Und so wurden sie ermutigt, darüber nachzudenken, boah, schau dir an, dieses Land und diese Stadt und jene Stadt und diese Menschen wurden vertrieben und diese Feinde haben sie überwunden. In alle Einzelheiten haben sie das gemacht. Und genauso auch der Psalmist sagt, ich habe es genau angeschaut und köstlich ist es mir. Ich liebe, was ich bekommen habe von Gott. Und er feiert das in seinem Psalm. Er feiert das. Er sagt, Gott, du bist vor meinen Augen, wie soll ich da wanken? Ja? In deiner Hand sind Freuden in Fülle. Wie gut ist unser Gott und welchen Segen hat er uns jetzt mit jeder einzelnen Stadt, mit jedem einzelnen Gebiet zugeteilt? Aber wie oft leben wir im Allgemeinen? Ja? Wir leben im Allgemeinen. Danke, dass du uns gesegnet hast. Bitte segne uns weiterhin. Danke, dass du uns das gegeben hast. Bitte gib uns das weiterhin. Manchmal hat man nicht mehr Zeit, um etwas mehr zu sagen. Das ist auch nicht weiter schlimm, so zu beten. Aber gibt es denn auch Zeiten in unserem Leben, wo wir uns Zeit nehmen zu sagen, ich liste das genau auf hier und jedes Mal kommt ein König. Man denkt die ganze Zeit, irgendwann kommen zwei Könige oder drei Könige. Nein, jedes Mal ein König. Damit jeder weiß, jede Stadt hatte einen König und jedes Mal haben wir einen König besiegt. 31 Könige haben wir besiegt. Nicht nur irgendwie Leute, sondern Könige, 31 Könige besiegt. Also listen wir genau auf, genauso wie hier, welche Segnungen Gott uns gegeben hat. Welchen besseren Weg, Freude zu kriegen, als genau aufzulisten, was Gott dir Gutes getan hat. Als diese Liste aufzuschreiben, in alle Einzelheiten und sie bei dir zu tragen. Und immer wenn du entmutigt bist oder da versucht bist, von Gott abzuschauen und auf deine Situation zu schauen und versucht bist, entmutigt zu sein in deinem Glaubensleben, wenn du dich rausholen könntest und sie dir anschauen könntest, wenn du sie in deinem Handy gespeichert hast, wie auch immer du das hast, das bringt Freude. Und diese Freude im Alltag, das ist doch unsere Stärke. Diese Freude über was Gott für uns getan hat. So kriegen wir doch Stärke. Und so können wir Riesen überwinden, so wie Josua es hier getan hat. Ein Riesen überwunden. Und bei uns sind es Riesen, vielleicht von Sorgen oder von Verzweiflung, Ermüdung oder Angst vor der Zukunft. Sorgen um unsere Familien, Angst vor der Entwicklung der Gesellschaft um uns herum. Riesen von Undankbarkeit oder Unzufriedenheit mit meinem Leben. Aber wenn ich ständig mir vor Augen halte, was Gott für mich getan hat, durch Jesus Christus, was er in meinem Alltag getan hat, dann kann ich doch nicht anders, als freudig zu sein, als dankbar zu sein in meinem Alltag. Ich habe hier nur als Beispiel, wenn wir Epheser 1, 3 und 4 haben, dann kann ich doch, ich lese es einmal vor, wenn wir uns einfach die Bibel nehmen und uns aufschreiben, schau, hier ist ein Segen, den Gott mir gegeben hat. Epheser 1, 3 und 4, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an den wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung. Es gibt nichts, was ausbleibt. So, das ist allgemein, aber Paulus lässt es ja nicht da. Es geht ja noch, ich mache jetzt nicht den ganzen Abschnitt, aber es geht da noch ganz viele Verse weiter, in alle Einzelheiten aufgelistet, wie diese Segnungen aussehen. Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Danke, Herr, dass du mich erwählt hast vor Grundlegung der Welt, dass du mich bestimmt hast, dass ich ein geheiligtes Leben führen soll vor dir. So in Einzelheiten und zu überlegen, wie kann ich heute in meinem Leben ein geheiligtes Leben führen? Wo bin ich versucht, eine Sünde zu begehen heute? Wo weiß ich schon jetzt, ich werde da kämpfen müssen? Ich werde mir vor Augen halten müssen, was Gott mir an Segen gegeben hat, welche Möglichkeiten er mir gegeben hat, das zu überwinden heute. Ich schaffe das, ich kann das. 2. Petrus 1 geht genauso los, ja? Eine Aufzählung von Gottes reichen Segen. 2. Petrus 1, Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner großen Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Danke, dass ich solche Zusagen habe, dass ich die Verheißungen Gottes habe, dass ich die Zuversicht haben kann. Ich kann im Alltag die Dinge überwinden, die mich runterziehen wollen. Ich kann die Sünde in meinem Leben überwinden. Gott hat mir die Zusage gegeben. Gott hat mir die Zuversicht gegeben, dass ich das tun kann. Wenn wir das tun würden in unserem Alltag, jeden Tag uns aufschreiben würden, das ist ein Segen von Gott, das ist ein Segen von Gott. Wenn wir eine Liste zur Hand hätten, wenn wir uns alles einfällt, das aufzuschreiben, wie würde unser Leben anders aussehen? Wie würde mein Leben anders aussehen, wenn ich das tun würde, wenn ich das praktizieren würde? Wenn ich nicht nur im Allgemeinen Gott danken würde, sondern ganz detailliert sein Segen und seine Siege in meinem Leben und in der Heilsgeschichte der Bibel, wenn ich die genau auflisten würde. Versuchungen, Kämpfe und Schwierigkeiten des Alltags, sie sind genau, sie sind detailliert, sie kommen auf jeden von uns zugeschnitten. Ne? Jakobus 1 heißt es so, ne? Es sind auf uns genau zugeschnitten. Es ist eine Versuchung, die der andere vielleicht gar nicht als Versuchung empfindet, aber sie sind auf dich zugeschnitten, ganz genau. Da brauchen wir ganz genau die Verheißungen von Gott für unser Leben. Da brauchen wir ganz genau die Segnungen von Gott vor Augen. Detailliert. Und der dritte Punkt, warum diese Textstelle uns auf Gott ausrichtet, warum sie nützlich ist für uns, ist, dass es unsere Erwartung schürt auf den zukünftigen Sieg Gottes. Diese Liste ist eine Liste von Siegen. Ja, ich habe es einen Triumphzug überschrieben. Sie ist ein Teil einer größeren Geschichte. Das ist nicht ein Abschluss von einer Geschichte hier. Das ist Abschluss von einer Episode vielleicht, von einer Folge. Aber es ist nicht der Abschluss der ganzen Geschichte. Es ist ein kleiner Stein in einem großen Bild, der Gottes Sieg vor Augen hat. Wir haben es in der Einleitung zu Josua gesehen. Das Volk Israel und die Einnahme des Landes ist eine Episode in der größeren Geschichte. Es geht darum, dass wir in 1. Mose 1 und 2 sehen, dass das Paradies auf Erden war, dass Gott auf Erde mit den Menschen und mit der Schöpfung im Einklang war. Und in 1. Mose 3 geht das verloren. Und da gibt Gott bereits die Verheißung. 1. Mose 3, Vers 15, ja, kennen die Kinder jetzt auswendig. Wir Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und er wird dir in die Ferse stechen. Also Abraham wird nicht nur ein Land versprochen danach. Ne? Gott sagt, ich werde diesen Segen bringen durch Abraham. Er sagt nicht nur, ich werde dir ein Land geben, sondern er sagt, ich gebe dir Nachkommen im Glauben, eine Nachkommenschaft von Gläubigen, die wie der Sand am Meer sind oder wie die Sterne am Himmel. Unzählbar. Und aus seiner Nachkommenschaft würde dann der Segen Edens wieder über die ganze Erde kommen. Und das ist hier ein Teil von dem. Ein kleiner Zwischensieg, könnte man sagen, auf dem Weg zu dem größeren Sieg, der noch bevorsteht. Durch diesen Messias, der aus der Nachkommenschaft Abrahams kommen würde, würde unser König, der Herr Jesus Christus, kommen. Und diese Auflistung der Siege Gottes auf seiner Mission, sie lässt uns darüber nachdenken, dass Gott den großen Sieg für uns jetzt, wenn wir zurückschauen, schon eingefahren hat. Als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, als er auferweckt wurde aus den Toten, da hat er den großen Sieg eingefahren. Wir werden in den nächsten Kapiteln sehen, dass einige Städte noch zu erobern waren, die hier aufgelistet werden, ja? Aber es geht darum, der entscheidende Todesstoß, der ist gesetzt. So ist es bei uns auch. Wir haben vielleicht noch, wenn wir uns umschauen, sehr, sehr viele Feinde noch zu überwinden. Wir sehen sehr viel, das sich auflehnt gegen Gott und gegen seine Herrschaft, das sich auflehnt gegen das Evangelium. Aber wir wissen genau, Gott hat den großen Sieg schon eingefahren. Das war's. Und dadurch, durch solche Stellen, werden wir erinnert daran, Gott hat einen größeren Sieg vor Augen. Gott hat hier vielleicht, Josua 11, Vers 23, ja, das Land ruhte aus vom Krieg, es hatte Ruhe bekommen. Wir wissen, dass Gott uns eine größere Ruhe verschafft hat durch Jesus Christus. Er hat den Feinden Gottes und der Menschen den entscheidenden Stoß schon jetzt versetzt. Wenn wir diese Siege sehen, wenn wir sehen, wie Gott seine Verheißungen an Abraham in Josua erfüllt hat, dann werden wir doch dazu ermutigt, nach vorn zu blicken selber. Aufzublicken zu diesem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem alle Welt gehört. Ihm, dem doch die Sterne gehorchen, soll es ihm unmöglich sein, seine Verheißungen auch an uns zu erfüllen? Von ihm, dem die Riesen doch kein Hindernis waren, soll es ihm unmöglich sein, seine Verheißungen an uns zu erfüllen? Diese historischen Berichte über die Siege Gottes geben uns die Zuversicht zu wissen, das, worauf wir unser Leben, worauf wir unsere Hoffnung ausrichten, ist nicht wie Zuckerwatte. Greifst du und irgendwie ist nichts mehr da. Oder wie eine Seifenblase. Ja, sieht schön aus, aber Substanz ist da nicht. Sondern wir wissen genau durch solche Berichte von echten Städten, von echten Völkern, die überwunden wurden, von echten Riesen, die überwunden wurden, da werden wir ausgerichtet auf Gott, zu wissen, hey, das ist passiert, das wurde vorher verheißen, das ist passiert in der Geschichte, das können wir sehen. Jetzt können wir wissen, die Verheißungen, die wir jetzt haben, die wir noch nicht verwirklicht sehen, die werden auch verwirklicht werden. Wir werden eines Tages von dem Baum des Lebens essen können, der im Garten Gottes steht. Wir werden auf den Straßen aus Gold gehen. Wir werden mehr als das. Wir werden in der Gegenwart Gottes sein. Wirklich in der Gegenwart Gottes, in seiner Stadt. Wir werden seinen endgültigen Sieg erleben. Diese Auflistung ist ein Denkmal. Ein Denkmal für Folgendes. Gottgegebene Verheißungen enden in gottgegebene Siege. Das ist, worum es geht. Und das soll uns also zur Freude an dem feststehenden Sieg Gottes hinführen. Wir sollten mit Freude in die Zukunft schauen. Wir freuen uns zum Beispiel mit Jesaja 2. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Wir freuen uns mit Daniel 7, Vers 27. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Das sind wir. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind die Heiligen, die zu Gott gehören. Wir gehören dazu. Es wird ihnen gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Wir freuen uns mit Habakkuk 2, Vers 14. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. So weitläufig wird die Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes sein. Wenn wir jetzt umschauen, denken wir, das kann niemals passieren. Es kann niemals passieren, dass so viele Menschen tatsächlich Jesus anbeten. So wie das Wasser das ganze Meer bedeckt, so wird die Erkenntnis des Herrn die ganze Erde erfüllen. Das kann nicht sein, das kann nicht passieren. Doch, das kann passieren. Und das ist eine Erinnerung hier, doch die Verheißungen, die Gott gegeben hat, die sind sicher. Ich schließe mit einem letzten Vers aus Offenbarung 11, Vers 15. Offenbarung 11, Vers 15 steht folgendes: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist nicht einfach ein Bericht von, ja, so ist es gewesen, sondern das ist etwas, was in der Zukunft geschehen soll, aus Sicht von dem Schreiber von Offenbarung. Aber es ist schon so fest sicher, dass er das schreibt, als wenn es schon geschehen wäre. Er sagt, diese Sache ist schon durch. Das ist geschehen. Die Königreiche dieser Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also jetzt haben wir diesen Text. Und er ermutigt uns, darüber nachzudenken, welche Einheit wir haben in Gottes Volk. Ermutigt uns darüber nachzudenken, welche Segen Gott uns genau gegeben hat. Und es ermutigt uns darüber nachzudenken, welchen zukünftigen Sieg wir erwarten dürfen von Gott. Lasst uns heute auf Gott ausgerichtet sein. Und heute ist Sonntag, da hat man nachmittags vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Man hat ein bisschen ein bisschen anderen Ablauf im Tag und ist getrennt vom Alltag, sich die Zeit zu nehmen, genau aufzuschreiben, welche Segnungen Gott mir gegeben hat. So eine Liste zu machen, die mir im Alltag helfen kann. Darüber nachzudenken, was hat Gott versprochen für die Zukunft? Auf welche Verheißungen kann ich mein Leben bauen? Wenn wir zurückschauen und sehen, was Gott getan hat, wie er seine Verheißung erfüllt hat, können wir genauso sicher sein, das wird in Zukunft so sein. Ich muss nicht der Angst nachgeben, ich muss nicht der Sorge nachgeben, ich muss nicht der Sünde nachgeben. Ich kann im Alltag überwinden, weil wir gesehen haben, wie er Siege geschenkt hat in der Vergangenheit und er wird es auch in Zukunft tun. Amen.